ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Ich lese heute aus der Bhagavad Gita, und zwar den Vers 2, das Kapitel 59, der Vers 259. Vishaya nivartante niyarasya rihina rasarvajam rasopyasa param drishpan vatate. Die verkörperte Seele kann zwar von Sinnesfreuden zurückgehalten werden, doch der Geschmack für Sinnesobjekte bleibt. Wenn sie jedoch solche Neigungen aufgibt, da sie einen höheren Geschmack erfährt, ist sie im Bewusstsein gefestigt. Erläuterung. Solange man nicht in der Transzendenz verankert ist, ist es nicht möglich, vom Sinnengenuss abzulassen. Den Genuss der Sinne durch Regeln und Regulierung einzuschränken, ist genauso, als wolle man einen Kranken im Genuss bestimmter Speisen einschränken. Der Patient jedoch liebt solche Einschränkungen nicht, weshalb er auch seinen Appetit auf diese Speise nicht verliert. In ähnlicher Weise wird die Einschränkung der Sinne durch einen spirituellen Vorgang wie Astanga-Yoga mit den dazugehörigen Stufen genannt Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Jana und so weiter Menschen mit geringerer Intelligenz empfohlen, die über kein besseres Wissen verfügen. Wer aber im Verlauf seines Fortschritts im Krishna-Bewusstsein die Schönheit des höchsten Herrn Shri Krishna gekostet hat, findet keinen Geschmack mehr an toten materiellen Dingen. Solche Einschränkungen sind daher für die weniger intelligenten Neulinge auf den Pfad des spirituellen Lebens gedacht. Aber wenn jemand tatsächlich einen Geschmack für Krishna-Bewusstsein entwickelt hat, sind sie für ihn nicht mehr von Wichtigkeit. Wenn man tatsächlich Krishna-bewusst ist, verliert man von selbst den Geschmack an Farben und Dingen. Jai Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu, Nityananda, Shri Advaita, Gadadhara, Shri Krishna, ja, Hare Krishna. Vielen Dank für eure Einladung, dass ich hierher kommen durfte, sollte. Ich versuche ein bisschen was über das Thema Glück heute zu sagen. Sag ein bisschen laut. Oh, ich muss hier voll. Hare Krishna, hört ihr mich alle laut und deutlich? Ja, ich versuche heute etwas über das Thema Glück zu sprechen, sagen, eurer Segnung, den Segnungen der älteren Vaishnavas und allen Vaishnavas hier. Wenn man mal sich fragt, was bedeutet eigentlich Glück, dann findet man natürlich ganz viele verschiedene Antworten. Ich finde, Glück ist ein ziemlich strapazierter Begriff mittlerweile, fast so wie das Wort Liebe. Es gibt so viele Sachen, die mit Glück assoziiert werden. Das Glück läuft einem so viel über den Weg, es wird einem so oft versprochen, dass man irgendwo Glück findet. Genauso wie Liebe läuft einem so oft über den Weg. Es gibt ein Lied, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr, von Rio Reiser. Tagore kennt ihn bestimmt. Da geht es darum, was ist Liebe? Ne? Und er singt darüber, wie wie er so oft mit dem Thema konfrontiert wird. Die Mama liebt ihren Kaffee, der Vater liebt seine Arbeit, meine Freundin liebt mich, und wir können so viele Dinge und Personen lieben, dass wir manchmal schon gar nicht mehr wissen, was ist jetzt eigentlich Liebe. Ja, ist das wirklich was sehr Erhabenes oder ist das was ganz Profanes? Also wird auch in der Werbung heutzutage oft benutzt. Ich habe auch öfters gesehen, irgendwelche Werbeplakate: Wir stellen unseren Burger mit Liebe her. Man fragt sich, was hat das noch mit Liebe zu tun? Das ist eigentlich genau das Gegenteil, wenn für diese Sache irgendwie ein Tier getötet werden muss. Und genauso ist auch mit dem Begriff Glück. Ja, es ist schon so oft benutzt worden. Und was macht man? Man fragt mal Google. Wir fragen einfach mal Google, der AI-Chat, künstliche Intelligenz. Und interessant, was da was rauskommt. Ich habe es mal gemacht. Aber keine Angst, ich habe nicht die ganze Vorlesung hier von Google formulieren lassen. Ich lese mal kurz ein bisschen was vor davon. Teilweise. Glück ist ein komplexes und subjektives Gefühl, das oft mit Zufriedenheit, Freude und Erfüllung in Verbindung gebracht wird. Und dann wird es unterteilt in zwei Kategorien, das Glück. Einmal das hedonistische Glück, das bezieht sich auf das Streben nach Freude und die Vermeidung von Schmerz. Und dann gibt es das zweite Art von Glück, dieses Wort habe ich noch nie gehört, ich versuche es mal auszusprechen. Eudaimonisches Glück. Kennt das jemand von euch? Eudaimonisches Glück. Ich habe es noch nie gehört. Dies ist das Gefühl der Erfüllung und des Sinnes im Leben, das oft mit persönlichem Wachstum und dem Verfolgen von Zielen verbunden ist. Ja, ich finde es ganz interessant, hier mal zu sehen, was dabei rauskommt, wenn man wie ein moderner Mensch mal fragt, was ist Glück? Und diese Unterteilung von zwei Arten von Glück finden wir auch interessanterweise in der Bhagavad Gita. Wir haben hier einen Vers, wo man sich jetzt fragen mag, ja, eigentlich gibt es ja bessere Verse, wenn man sich mit dem Thema Glück jetzt auseinandersetzt. Also es gibt Verse, die sprechen direkt das Wort Glück an. Sukkam. Also das ist ein Vers, der eigentlich nicht direkt was damit zu tun hat, aber ich werde nochmal darauf zurückkommen, was es vielleicht doch mit Glück zu tun hat. In diesem Vers hier gibt es drei Punkte, die mir aufgefallen sind. Einmal geht es um das Thema Sinngenuss, dass man die Sinne versucht zurückzuhalten vom Sinngenuss, aber der Geschmack für diesen Genuss trotzdem bestehen bleibt. Das ist ein Thema, Sinngenuss. Und dann geht es auch um den höheren Geschmack. Das ist auch ein Thema. Und dann, was hier auch drin vorkommt, ist das Kosten der Schönheit des Herrn. Natürlich gibt es ja viele andere Sachen, aber das sind so die drei Punkte, wo ich heute mal ein bisschen drauf eingehen möchte. Wenn man mal in der Bhagavad Gita schaut und nach dem Begriff Glück forscht, auch in dem Stichwortverzeichnis, und dann sich die ganzen Verse mal durchliest, die alle genannt werden, dann sieht man, dass auch Krishna eine Unterteilung macht von Glück. Und zwar einmal, also grob gesagt, geht es auch um Glück, das man durch Sinnesfreuden erfährt. Ja? Also das Glück der bedingten Seele. Und dann geht es auch um ein höheres Glück, was im befreiten Zustand erfahren wird. Das kann man jetzt mal ganz grob so unterteilen. Und wenn wir sehen, wie Krishna dieses höhere Glück beschreibt, wird das eigentlich immer mit innerem Glück in Verbindung gebracht. Und das wird, Krishna sagt auch in Vers 2,66 das Glück eigentlich nur mit innerem Frieden einhergehen kann. Also wie kann es Glück geben ohne inneren Frieden? Und dieser innere Friede, da sprechen sich verschiedene Kulturen auch drüber aus. Es gibt eine interessante japanische Definition, Shaka sagt, Ikigai, das ist also die japanische Definition nicht von Dharma, also dass man sich im Leben nicht nur glücklich fühlt, sondern dass man auch einen Sinn in seinen Tätigkeiten sieht, ein Ziel hat und eine Erfüllung darin erfährt. Also mein Guru Satchananda Swami, der hat auch jetzt seinen 70. Geburtstag gefeiert und er spricht auch darüber, ich bin jetzt 70 geworden und ich kann jetzt sagen, I'm a happy old man. Ich bin jetzt ein alter, aber glücklicher Mann. Und dann geht er nochmal ein Stück zurück und sagt, glücklich, aber mehr in dem Sinne von Contentment. Also es ist eine innere Zufriedenheit, eine innere Erfüllung. Und er spricht dann darüber, wenn man sagt, I'm a happy old man. Wenn man sagt, ich bin einfach nur glücklich oder ich möchte glücklich sein, dann sollte man das wirklich nicht verwechseln mit diesem kurzen Moment, wenn einem die Sinne gerade positiv dienen, sozusagen. Also dass man jetzt was Schönes sieht, was Schönes hört und so weiter. Da ist es eigentlich mehr, was er meinte, diese innere Erfüllung, dieses Erreichen eines Zieles, was man sich gesteckt hat. Und ich finde das ganz interessant, dass es halt verschiedene Arten von Definitionen gibt, wie Glück oder was Glück ist. Und was sagt Krishna weiter über Glück? Er sagt einmal, im bedingten Zustand ist es eigentlich eine Illusion, dieses Glück. Es ist eigentlich eine Art von Nachlassen von Leid, was als Glück empfunden wird. Wir haben oft das Beispiel gehört, wenn ein Ertrinkender immer wieder untergeht im Ozean, dann ist er in einem leidvollen Zustand. Und sobald er aber hochgezogen wird, also ein Boot oder so, dann empfindet er dieses Nachlassen von Leid als größtes Glück. Ne? Von außen betrachtet denkt man, ja, eigentlich dein normaler Zustand. Ne? Und ist jetzt gerade aus einem leidvollen Zustand gerettet worden. Also das ist so der Zustand der bedingten Seele, dass wir eine Erleichterung erfahren. Typisch in der heutigen Zeit, wir arbeiten 5 Tage die Woche, um dann endlich mal Wochenende zu haben. Dafür arbeite ich, damit ich endlich mal Wochenende haben kann oder in Urlaub sogar fahren kann, 2-3 Wochen im Jahr. Da kann ich endlich mal entspannen, mich erholen, um dann nächstes Jahr genau wieder dafür zu arbeiten, mich 2 Wochen, 3 Wochen wieder zu erholen. Es ist wirklich ein Arbeiten, um wieder Entspannung zu kriegen. Dann muss man arbeiten dafür, dass man irgendwie dahin kommt zur Arbeit. Man muss sein Auto irgendwie finanzieren. Und irgendwann fragt man sich, ja, arbeite ich jetzt eigentlich nur noch dafür, dass ich arbeiten kann? Oder vielleicht auch gibt es auch irgendwas Substanzielles? So dieses Glück im bedingten Zustand ist einerseits ein Nachlassen von Leid und dann, wenn man es erreicht, ist es auch noch zeitweilig. Und das ist auch nicht sehr angenehm. Also wir sehen das nicht. Ich habe auch selbst ein paar persönliche Bekannte, Freunde, die haben eigentlich von außen gesehen Glück im materiellen Leben. Denen geht es wirklich gut. Die haben wirklich Geld, die haben Einfluss, können eigentlich machen, was sie wollen. Aber wir sehen trotzdem, sie haben das, aber sie haben auch Angst, es irgendwann verlieren zu müssen. Was passiert, wenn mein Konzept jetzt auf einmal nicht mehr hinhaut? Oder wenn die Konkurrenz eine bessere Idee hat als ich? Dann ist das auf einmal weg. Und Krishna sagt in der Bhagavad Gita auch, dieser Vers Abrahma Bhavanandukara, dass selbst auf dem höheren Planetensystem, wo ein Glück herrscht, was wir uns hier nicht mal annähernd vorstellen können, dass selbst dieses Glück irgendwann mal zu Ende ist. Und das, muss ich sagen, stelle ich mir wirklich extrem hart vor, wenn du im Superurlaub bist, sozusagen, auf dem höheren Planetensystem. Du bist wirklich unglaublichem Sinngenuss ausgesetzt. Aber du weißt, irgendwann ist das mal vorbei. Du musst irgendwann gehen. Und das ist wirklich schmerzhaft. Und das schwebt immer überall, ne, in dieser materiellen Welt. So, deshalb ist es offensichtlich, dass dieses Glück wirklich nur sehr begrenzt da ist und letztendlich uns als Seele auch nie wirklich zufriedenstellen kann. Ne? Wir sind ja von Natur aus Satchit Ananda. Wir sind voller Glückseligkeit und das ewig und auch voller Wissen. Und deswegen versuchen wir das hier in dieser Welt auch immer zu manifestieren. Ne? Wir versuchen Umstände zu schaffen, die möglichst lange halten, möglichst ewig sind. Funktioniert natürlich nicht. Wir versuchen so glücklich wie möglich zu sein. Wir versuchen Wissen uns anzueignen. So, Krishna redet auch in der Bhagavad Gita und auch im Srimad Bhagavatam als Kapila redet er sogar dazu, sei auch losgelöst vom Glück, vom materiellen Glück. Ne? Klar, also losgelöst sein vom materiellen Leid, okay, das kann man recht schnell verstehen, dass das, da möchte ich nicht mit zu tun haben, aber materielles Glück, dass man da am besten auch nichts mit zu tun hat, da muss man vielleicht erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Ne? Warum ist denn das so wichtig? Stellen wir uns mal vor, wir sind jetzt in einer Situation, wo es uns verhältnismäßig gut geht, dann entwickeln wir Anhaftung daran. Wir wollen, dass es so bleibt. Das heißt, wir wollen eigentlich hier bleiben. Und das ist ja nicht sehr vorteilhaft für uns, weil es ist nicht unser Zuhause hier. Wir werden immer irgendwann wieder leiden müssen und dieses Glück ist einfach mit dem Leid verbunden. Sobald wir nach dem Glück suchen, werden wir auch das Leid in Kauf nehmen müssen. Es hat immer zwei Seiten, diese Medaille. So, Krishna spricht auch über das Glück im befreiten Zustand, was unabhängig davon ist. Unabhängig von den Sinnen und Srila Prabhupada hat mal seine Schüler gefragt, warum seid ihr hier? Das könnte man jetzt auch hier fragen. Warum seid ihr heute hierher gekommen? Prabhupada fragt diese Frage seine Schüler und es kamen sofort ein paar Meldungen und es kamen die philosophischen Antworten. Ja, Krishna ist Bhagavan, zwei Jahre, Krishna ist der Höchste. Oder nach vielen, vielen Geburten ergibt sich eine Ergebnisse. Ja, und Prabhupada, ja, das stimmt schon, aber er war nicht so zufrieden mit dieser Antwort. Und die Devotis versuchten weiter eine passende Antwort zu geben. Und irgendwann meldete sich ein Devoti und er war auch ein bisschen bekannt dafür, dass er immer sehr einfach und gerade heraus war. Und er sagte, Prabhupada, ich bin hier, Prabhupada, I'm here because I like it. Weil ich es einfach mag. Und Prabhupada hat gesagt, yes, this is the answer. Das ist die Antwort. Ihr seid hier, weil ihr eine Art von Geschmack erfahrt, eine Art von Glück. Und das ist der Antrieb, der uns immer wieder etwas tun lässt oder uns auch Sachen vermeiden lässt. Auch Arjuna ist jemand, der wirklich auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra nicht der glücklichste Mensch ist. Das kann man wirklich sagen. Also wenn man sich das anschaut, in was für einer Situation er ist, als Kshatriya gleitet ihm der Bogen aus der Hand, er fängt an zu zittern, sein Mund trocknet aus. Er ist so unglücklich, dass er nicht mal mehr kämpfen kann. Normalerweise ein Kshatriya, der ist belebt, wenn er die Möglichkeit hat, einen guten Kampf zu haben. Kurukshetra war jetzt kein guter Kampf, muss man sagen. Also wir haben alles versucht, diesen Kampf zu vermeiden. Aber normalerweise ein Kshatriya wird ermutigt, wenn er die Gelegenheit hat, jetzt einen Kampf zu haben. So, Arjuna war so unglücklich, dass dass er sich Krishna ergeben hat. Er sagt, Krishna, bitte, ich ergebe mich, unterweise mich. Und hier haben wir also die Situation, dass ein sehr, sehr unglücklicher Mann sich erleuchten lässt von Krishna. Und Krishna erzählt ihm halt, ja, solange du halt im bedingten Zustand bist, ist es ganz normal, dass du so unglücklich bist. Es wird auch immer wieder kommen. Aber es gibt auch etwas anderes. Es gibt dieses Glück auf der befreiten Stufe. Und jetzt ist natürlich die Frage für uns, wie funktioniert das? Wie können wir da hinkommen? Und das frage ich mich auch sehr oft. Ja, weil wir sehen, wir haben diese Anziehung oder einen Geschmack am Krishna-Bewusstsein. Und dieser Geschmack geht aber auch weg zwischendurch. Wir haben manchmal nicht die Inspiration und finden nicht alles einfach blissvoll und happy. Chant is be happy, ja. Das klingt einfach und erhaben, aber es ist oft nicht die Realität, muss ich sagen. Also ich hab auch viele Freunde im Krishna-Bewusstsein, Bekannte im Krishna-Bewusstsein, die sehe ich jetzt auch gar nicht mehr. Die sind einfach weg. Ne? Große Sanketan-Lieder, meine Vorgesetzte, ja, die waren früher meine Vorbilder, weil ich sie einfach mit so einem Enthusiasmus gesehen habe und die sind jetzt weg. Ne? Chanten auch gar nicht mehr. Das ist sehr traurig zu sehen. Ja, und ich frage mich auch, wie kann ich mich selbst davor retten, ne, dass mir das nicht auch passiert. Weil ich habe es mir oft nicht erklären können. Ich dachte mir, Mann, der geht zu Krishna. Der hat so viel für Krishna gemacht. Der ist so erfüllt in seinem Krishna-Bewusstsein, trotzdem. Ne, nach ein paar Jahren macht er auf einmal Sachen, wo man denkt, oh, das ist ja... Das kann ich jetzt nicht verstehen. Und damit, ihr kennt das bestimmt auch, ne? Ihr fragt euch auch, was ist da los, was passiert da? Und deswegen ist es, ich spreche einfach mal von mir, ich habe irgendwann gemerkt, ich muss einfach schauen, dass ich diesen Geschmack einfach irgendwie mir erhalte oder beziehungsweise den am Leben halte. Und jetzt komme ich auf das Thema Geschmack. Hier geht es darum, dass man anhand eines höheren Geschmackes in der Lage ist, diesen niederen Geschmack aufzugeben oder gar nicht mehr interessiert dran zu sein. Und dieser Geschmack, hier steht, man kostet die Schönheit des höchsten Herrn. Das ist anscheinend, worum es geht. Dass dieser höhere Geschmack darin besteht, dass wir einen Krishna-Geschmack finden. Und das ist eigentlich für mich, wo es darum geht. Und auch das, was für mich eine unglaublich große Segnung darstellt. Dass man die Segnung bekommt, irgendwie Geschmack am Krishna-Bewusstsein zu finden. Geschmack daran zu finden, über ihn zu hören. Ihn kennenzulernen, sich mit Krishna zu beschäftigen. Srila Prabhupada hat diese Bewegung ISKCON genannt, ne? Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Wir sind nicht die Bewegung für Clean Living, ne? Sauberes Leben oder für Detoxing, keine Ahnung. Wir sind die Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Krishna, es geht um Krishna. Ne? Es geht nicht. Neulich meinte ein älterer Devoti zu mir, den ich Jamastami getroffen habe. Jamastami ist oft so das Festival, wo ich die Devotis wieder treffe, die ich schon jahrelang nicht mehr gesehen habe. Und er sagte zu mir, der diese Bewegung in den Westen gebracht hat, Europa, der hat das ISKCON genannt. Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Nicht Guru-Bewusstsein, hat er gesagt. Auch interessant. Also es geht wirklich um Krishna. Und natürlich ist das jetzt, es ist natürlich essentiell wichtig, sich mit Krishna durch den Guru zu verbinden. Natürlich, keine Frage. Aber selbst der Guru sagt, wir sind drei in der Beziehung. Ne? Das bist du, das ist der Guru und Krishna. Diese drei sind in dieser Beziehung, die arbeiten zusammen. Spirituelle Meister von außen, Krishna von innen. Ne? Aber es sind drei, es sind nicht nur der Schüler und der Guru, sondern Krishna ist auch dabei. Und die Sadhus natürlich. So, die Gesellschaft für Krishna Bewusstsein. Und um nochmal an mein persönliches Herangehen zurückzukommen, ich versuche wirklich irgendwie über Krishna zu hören. Und zwar ist mir auch früher, ich war ein paar Jahre auf Buchverteilung, wie es auch mal Books are the Basics, Books are the Basis, Bücher sind die Basis. Das war mehr das Verständnis, ja, deswegen müssen wir sie verteilen und alles dreht sich um die Bücher, das ist die Basis. Aber lesen sollten wir sie vielleicht auch. Und da bin ich eigentlich sehr dankbar dafür, dass ich früher die Bücher verteilen durfte, keine Frage, aber auch sehr viel in Prabhupadas Büchern lesen durfte. Wir hatten früher auf der Buchverteilung in den Fahrzeugen, wir hatten immer das Programm, dass wir morgens eine Vorlesung hatten und dann nachmittags, so als Pause, war dann Lesen angesagt. Ne? Man hat manchmal ganz gerne diese Pause gehabt, um nicht vielleicht auf der Straße zu sein. Und dann hat man halt diese Zeit gut genutzt, um zu lesen. Und wenn man mal so ein, zwei Stunden liest in Prabhupadas Büchern, da passiert was, habe ich gemerkt. Da passiert wirklich was. Und ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, die Älteren, die kennen immer noch, Goloka Ishwar, ne, war in Wiesbaden, dann lange Zeit Pujari in Goloka da. Ich bin mal mit dem Auto gefahren, von der Farm nach Heidelberg. Das ist eine ganz schön lange Strecke. Ich weiß nicht, wie lange man braucht. Bestimmt 6-7 Stunden oder so. Auf jeden Fall lange Zeit. Und dieser Goloka Ishwar, der saß neben mir und hat, als das Auto losfuhr, das Bhagavatam aufgeschlagen. Also er hat dieses One Volume Edition, diese Bhagavatam in einem Band, hat er aufgeschlagen. Und als wir 6 Stunden später ankamen in Heidelberg, hat er das Buch zugeklappt und mich angeguckt. Er hatte so eine ganz dicke Brille und man sah seine Augen immer ungefähr 4-mal vergrößert. Diese Brille. Also wenn er einen anguckt, der hat immer ganz große Augen. Und er guckte mich so an, klappte das Bargott so und meinte, Nektar. Und das konnte man ihm so abnehmen, weil er war wirklich ein Bliss. Also er war wirklich glücklich. Und mich hat das so beeindruckt. Ne? Und ich habe selber auch gemerkt, in dieser Zeit, ja, das ist irgendwie, also das, da kommt man wirklich mit Krishna in Kontakt. Und Krishna, also im Bhagavatam, Krishna manifestiert sich auch im Bhagavatam in der heutigen Zeit. Das ist ein Ort, wo wir Krishna wirklich finden können. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Natürlich ist es jetzt so, dass wir nicht alle gleich sind. Ne? Der eine hat vielleicht die Neigung, gerne zu lesen. Ne? Ich rede jetzt hier so, als ob ich jeden Tag super viel lese. Bin ich gar nicht. Ne? Ich habe manchmal lange Phasen gehabt, wo ich gerade mal einen Vers gelesen habe. Also wirklich nur den Vers. Nur Übersetzung. Keine Erläuterung, nur den Vers. Weil ich okay, einen Vers mindestens. Das kann ich ja vielleicht irgendwie noch hinkriegen. Dauert vielleicht 5 Sekunden. Mehr ging manchmal nicht. Also ich habe es einfach nicht mehr geschafft. Mein Tag war voll. Da denke ich, okay, ein Vers, das schaffe ich vielleicht irgendwie. Manchmal habe ich es auch nicht geschafft. Aber ich habe das Bhagavad Gita irgendwo hingelegt, wo ich gesehen habe, okay, Bhagavad Gita. Okay, ich komme da vorbei, ich sehe, da liegt es. Okay, das hat mich immer irgendwie gerufen. Und genau, also wir sind nicht alle gleich und wir sind jetzt auch alle vielleicht nicht die Gelehrten oder ne, können gleich so viel mit Prabhupadas Büchern anfangen. Aber wir leben in einer Zeit, wo es einem eigentlich sehr einfach gemacht wird, über Krishna zu hören. Ne? Wir haben hier unser Device of Mass Distraction, sagt Radhanath mal so gut. ein Gerät der nicht Massenvernichtung, sondern Massenablenkung. Ja, du kannst dir auf deinem Handy kannst du YouTube anmachen und kannst sofort Krishna-Katha hören. Im Bad, beim Rasieren. Geht. Kann man machen. Ja? Also es wird dann wirklich so einfach gemacht. Du kannst dir über alles, kannst du dir Krishna-bewusste Videos angucken. In jeder Stimmung. Ja? Da gibt es die super konservativen, kannst du alles anschauen, gibt es die super liberalen Devotis. Alles da. Ne? Alles ist für jeden Geschmack etwas da. Du kannst dir Krishna Lila anhören. Ne? Oder wenn man jetzt nicht so YouTube-Vorlesungen und sowas, man kann sich einen Krishna-Wussten-Roman durchlesen. Ich habe jetzt vor einiger Zeit gerade den Roman gelesen von Vivekananda das Swami. Und war total super, ich konnte es nicht weglesen. Ne? Also es war einfach spannend, es war modern, es war auch humorvoll, aber war mit Krishna verbunden, mit Dharma. Jetzt lese ich gerade das Mahabharata von ihm und da geht es mir genauso. Ich kann es nicht weglegen. Ja, es ist so unterhaltsam und so, er hat ja auch so einen guten Humor. Also, der kriegt mich total damit. Aber wie gesagt, das ist sehr individuell. Man muss vielleicht mal schauen, man muss, lustig, dass ich das Wort verwendet habe, komme ich auch gleich drauf. Man sollte irgendwie schauen, was bringt mir eigentlich Geschmack? Und wenn der Geschmack dann weggeht, dann versteht man auch, ja, es ist auch nicht unter meiner Kontrolle. Krishna gibt diesen Geschmack. Kann er mir auch genauso schnell wegnehmen. Es gibt auch diesen Begriff Utsahan Mahi. Das ist dieser Enthusiasmus, der Anfangsenthusiasmus, der aber vergänglich ist. Das ist eine wirkliche, ein wirklicher autorisierter Ausdruck dafür, dass es eine Phase gibt, in der man enthusiastisch ist und dann auf einmal nicht mehr enthusiastisch ist. Ja, das ist eingeplant. Krishna macht das mit Grund, dass wir irgendwann keinen Geschmack haben und dann gucken, ja, was mache ich jetzt? Suche ich vielleicht doch wieder bei Krishna Zuflucht? Ja, und das ist sehr individuell. Und bevor ich mich endlos wiederhole, was meine Frau mir sehr übernehmen will. Ich will auch nicht zu lang. Wie lange kann man hier sein?
Eine Stunde.
Bin ich aber nicht so. So, wieder, ich habe halt für mich gemerkt, ich kann sehr viel Inspiration daraus kriegen, dass ich mich mit den Büchern von Prabhupada verbinde. Prabhupada hat ja auch so viel Wert und Mühe und Zeit da reingesteckt in die Bücher, in die Übersetzung. Ne? Wenn man sich seinen Tagesablauf anguckt, ist sehr früh aufgestanden, 2-3 Uhr manchmal, und hat angefangen zu übersetzen. Er hat sich um die Bücher gekümmert. Und er hat das Krishna-Buch hat er auch früher herausbringen wollen, bevor er das Bhagavatam zu Ende übersetzen konnte. Er wollte, dass wir direkt den 10. Kanto praktisch in dieser Form zur Verfügung haben, um über Krishna zu hören. Wie Krishna aussieht, wie Krishna spielt, ne? Wie er tanzt. Dass wir das alles mitbekommen. Ja? Weil es, wie es ja heißt, es geht darum, die Schönheit des höchsten Herrn zu kosten. Ja? Und wie können wir diese Schönheit kosten, wenn wir uns nicht mit Krishna auseinandersetzen, wenn wir nicht über ihn hören? Ja? Irgendwie müssen wir ja ihn kennenlernen. Und es gibt natürlich auch Stellen schon vorher im Bhagavatam, wo Krishna ganz genau beschrieben wird, oder Vishnu beschrieben wird. Da fällt da die Stelle ein, wo die 4 Kumaras verflucht werden. Da kommt auch Vishnu angeeilt und bringt dann die Situation in Ordnung. Da wird genau beschrieben, wie Vishnu aussieht, was er für eine Girlande hat, wie diese berauschten Bienen um seine Girlande herumfliegen. Ja, das wird alles ganz genau beschrieben und das ist so so anziehend, wenn man einfach wirklich hört, sich dann vorstellen kann, wie sieht Krishna aus. Ja? Also dieses, diese Angezogenheit oder dieses Kosten des Nektars von Krishna, das ist eigentlich, worum es geht. Und eine Sache wollte ich noch, eine Sache fiel mir gerade noch ein. Ich habe früher als junger Devotee mal gesagt bekommen, wo ich so gechantet habe, auf dem Gang, abwesend, etwas. Du musst mehr mit Liebe chanten für Krishna. Ja, verstehe ich. Aber wie mache ich denn das? Kann ich das jetzt einfach anschalten? Ich muss jetzt mit Liebe chanten. Ja, okay, jetzt chante ich mal mit Liebe. Das funktioniert nicht auf Knopfdruck. Das, ich habe es nicht geschafft. Dann habe ich Jahre später mal einen Devotee gehört. Den treffe ich auch jetzt öfters noch. Er hat eine sehr interessante, er hat genau das gleiche gesagt, aber er hat es ein bisschen anders betont. Er hat gesagt, er hat ein bisschen Vorlauf gehabt, er hat gesagt, Krishna ist so anziehend, er ist so schön, er ist der Schönste. Er ist der, ne, also aller Eigenschaften aufgezählt, er ist der Schönste, er ist der Liebevollste. Er riecht am besten. Also ne, Krishna ist so wunderbar, du musst ihn einfach lieben. Ne? Und da ist mir das eingefallen, ja klar, wir müssen Krishna lieben, aber weil er so wunderbar ist, deswegen müssen wir ihn lieben. Ne? Totaler Unterschied, wenn man jemand sagt, du musst Krishna lieben, ne, der Befehl. Oder du musst einfach Krishna lieben, weil er so wunderbar ist. Ne? Und das können wir halt erfahren, indem wir uns über Krishna informieren. Ne? So, wir suchen ja danach, wir suchen ja nach diesem Geschmack, ne, nach diesem Glück. Wir suchen das an so vielen Orten. Ne? Wir suchen das Glück in unserer Partnerschaft, wir suchen den perfekten Partner, wir suchen unser Glück in der perfekten Beschäftigung, in der perfekten Arbeit, wir suchen unser Glück in dem besten Essen, in dem besten Zuhause, in dem besten Auto. Aber das funktioniert halt hier auf dieser Matte eben nicht. In Beziehung zu Krishna funktioniert es. Krishna kann der beste Partner sein. Er ist der beste Partner, der beste Freund. Und Krishna ist der beste Geliebte. Ja? Alles, was uns fehlt in dieser Welt, das ist in Krishna vorhanden. Guru Maharaj hat auch mal dieses Gleichnis gegeben, wir haben in unserem Herzen ein Vakuumloch. Ja? Und das hat die Form von Krishna. Ja, Krishna im Herzen. Also wir haben ein Loch, ein Vakuum, und das ist Krishna-förmig. Und wir versuchen, alles Mögliche da reinzustecken. Unser Partner, unser Auto, unser Haus, ja, unser Konto. Aber es passt nicht rein, weil es hat nicht die Form von Krishna. Ne? Nur Krishna passt da rein. Dann ist es, dieses Loch, dieses Vakuum ist passgenau ausgefüllt. Dann fehlt uns nichts mehr. Und das kommt so oft her, auch in den Schriften, vor, dass es halt wirklich, da ist die Suche wirklich zu Ende. Und ja, das ist es, denke ich, wert, als Ziel zu nehmen, ne, in unserem Leben, dass wir eigentlich wissen, was wir wollen, bloß wir suchen immer am falschen Ort. Und ihr wisst ja, wie es ist, ne? So oft predigt man zu sich selbst und ich sehe das ja auch so als Möglichkeit, mal wieder zu mir selber zu sprechen, weil ihr seid alle hier, ne? Ihr habt alle auch euren Weg, ne? Krishna und eure Inspiration, warum ihr hier seid. Und deshalb wollte ich heute einfach mal ein bisschen darüber sprechen, über dieses Glück und was das mit gutem Geschmack zu tun hat, mit höherem Geschmack. Und ich denke, jetzt bin ich an ein Ende gekommen. Ich denke, normalerweise ist jetzt auch noch ein bisschen Kirtan, oder?
Nee, jetzt kann noch Fragen gestellt werden.
Ja, also vielleicht habt ihr noch ein paar Ergänzungen dazu.
Ja, oder das ist, habe ich auch mir gedacht. Ich so wehmütig, wo das manchmal die Geschwinde. Also hier, weil es viele ganz waren, viele Devotees anfangen etwas Neues, okay, wir akzeptieren, aber tatsächlich gibt es Devotees, die gehen, die vergessen die Spiritualität und so. Und einmal habe ich gehört, dass das passiert, wenn die Devotees Fehler machen. Also bei Praktizieren Krishna-Bewusstsein muss man sie selber checken, also eine Checklist machen und sagen, das mache ich richtig, das mache ich richtig, aber ich mache was etwas Bestimmtes falsch. Vielleicht chante ich nicht richtig bewusst oder vielleicht mache ich ein Vergehen, bewusst oder unbewusst, und man weiß selber nicht. Ne? Das ist das, warum man hat Geschmack oder man verliert diesen Geschmack vor Krishna-Bewusstsein. Das ist eine Sache. Das andere ist, Srila Prabhupada hat auch einmal gesagt, meine Schüler, die haben keine Angst vor Maya. Also, dass die Devotees, man denkt, ha, ich kann machen, was ich will, ich bin so stark, ich brauche das nicht zu folgen und so. Und dann schon, man ist in Maya, das kann sehr schnell gehen. Also wie du hast gesagt, ist es so einfach zu sagen, ja, Hare Krishna chanten, prasadam und singen. Aber wenn man viele Jahre mit Krishna bewusst, das heißt, ist es so, dass kommen diese Zeiten, wo man krank ist, wo man viel zu tun mit einem bestimmten Job oder so, und dann man hat nicht diese Zeit. Aber man sollte weitermachen. Weitermachen, es ist egal, was passiert. Und dann, unser Ziel ist, ein anderes ist, am Ende des Lebens Krishna zu denken, zurück zu Krishna. Und gestern, genau wie du hast gesagt, man braucht nur YouTube zum anzumachen und dann man ist schon drin. Gestern habe ich von Kadambakarana Swami eine Lecture gehört und eine Sache ist bei mir geblieben, wo er hat gesagt, wir sind in der spirituellen Welt, plus wir merken das nicht, weil wir so bedeckt sind mit diesem Körper, mit dieser Materie. Aber Krishna wusste, das ist super, alles ist so unser Herz, Krishna. Es ist auf der Altar, es ist bei den Devotees, bei den Spiritual Master. Man muss anfangen zu schätzen, was man hat. Ne? Manchmal man kommt an den Tempel und man denkt, ach, immer das Gleiche. Aber Prabhupada hat gesagt, jeder Tempel ist bei Kunta. Und das müssen wir realisieren. Ne? Aber unsere Augen sind so bedeckt. Ne? Das war nur ein Kommentar.
Okay. Ja. Vielen Dank. Finde ich selber. Also ich habe sogar mal gehört, dass es eigentlich das einzige Hindernis ist, auf unserem Weg Vergehen zu machen. Da kommt das alles her. Ja, ja, aber Krishna sieht auch unsere Situation. Ne? Wir sind halt auch bedingt in dem Maße, dass wir halt einfach auch schnell Vergehen machen können. Wir sind einfach keine befreiten Seelen, die halt jetzt nicht. Also wir sind neidisch ab und zu. Ja, wir finden einfach Fehler. Ja. Aber Krishna sieht halt auch unsere Situation. Und er sieht auch, dass es nicht so einfach ist. Und er gibt uns auch immer wieder Chancen. Ja. Wo er wirklich sagt, also jetzt wird es gefährlich, das sind halt wirklich Vergehen gegen die Devotees. Ne? Da muss man halt wirklich gucken, dass man es klein hält. Also es gibt ja verschiedene Arten von Vergehen, Vergehen im Geist, Vergehen in Worten und Vergehen in Taten. Es gibt ja auch diese schöne Geschichte, wo, ich weiß nicht, wer losgeschickt wurde, vielleicht könnt ihr mir helfen. Es wurde versucht herauszufinden, wie reagieren Shiva, Vishnu und Brahma auf Vergehen.
Ja.
Narada Muni, ne? Also Narada Muni.
Der war der Tester, ja. Der wurde genau
erfahren, wie der Prigumuni wurde von Narada Muni geschickt.
Nein, von den Weisen.
Prigumuni war es, ne? Genau. Und es war so, dass ich glaube, Shiva hatte in den Worten beleidigt. Shiva ist schon sehr zornig geworden. Bei Brahma hat er, glaube ich,
ist im Geist.
Nicht auf.
Gedanken im Geist werden.
Genau, im Geist.
Den er ihn nicht verehrt hat. Zur Begrüßung, er hat nicht begrüßt.
Er ist nicht zur Begrüßung. Genau. Und bei Vishnu, also sorry, dass das jetzt nicht so ganz weggeblieben, aber was ich noch erinnern kann, ist, bei Vishnu hat ihn mit dem Fuß auf die Brust getreten. Was ziemlich grob ist. Ne? Und Vishnu, ne? Was hat er gemacht? Oh, na, hast du dir deinen Fuß, geht's dir gut? Hast du dir deinen Fuß verletzt? Ne? Wunderbar. Und man sollte, also jetzt wieder zurück zu dem Punkt, man sollte wirklich versuchen, dass, wenn man merkt, jetzt hier ist ein Devotee, der passt jetzt wirklich gar nicht in meinen Plan rein, dass man halt diese Vergehen wirklich nicht weiter auswuchern lässt. Ne? Dass man jetzt nicht es zu Worten und Taten kommen lässt, sondern im Geist und am besten da auch Ehrbietung macht und versucht, an was anderes zu denken. Aber es ist ja auch so, ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Sinne passt. Also es ist ein Thema, Vergehen gegen Devotees, ne? Das muss man wirklich aufpassen. Andererseits, in diesem Kali-Yuga ist es ja auch so, dass wir für die Vergehen, die wir im Geist begehen, keine Reaktion bekommen. In anderen Zeitaltern war das anders. Dann hat man sogar für Vergehen, die man im Geist begangen hat, schon negative Reaktionen bekommen. Also ich wäre da ganz schön, ja, das wäre nicht gut. Also da würde ich wirklich noch viel zu tun haben hier. Andererseits im Kali-Yuga, also die Vergehen im Geist werden nicht angerechnet, aber die Frommtätigkeiten im Geist, die werden gezählt. Das heißt, wenn wir jetzt dran denken, oh, wir schenken jetzt den Brahmanas 10.000 Kühe, dann ne? Okay, natürlich sollten wir das auch praktisch machen, aber dieses Kali-Yuga hat schon ganz bestimmte Concessions, ganz bestimmte, na, wie sagt man, Zugeständnisse. Ne? So, deswegen, Krishna sieht das, wo wir sind in unserer bedingten Situation, und er hilft uns, aber wir müssen halt auch unseren Teil tun. Ne? Das ist alles Krishnas Barmherzigkeit, aber wir müssen auch uns bereit machen, diese Barmherzigkeit anzunehmen. Also wir haben auch immer unseren Teil dazu. Manchmal kommt uns das vielleicht sehr klein vor, diesen Teil, den wir machen können, so eine Freiheit. Aber das würde ich das sagen. Oh, noch wieder zwei.
Ich möchte nur einen kurzen Satz sagen.
Und zwar, man darf nicht vergessen, alles, was wir für Krishna tun, wird auch nie von ihm irgendwie vergessen. Das bedeutet, wenn wir sagen, so Devotees sind irgendwann weg, ne, aber für Krishna, ist dann, ne, er vergisst nie, was man für ihn gemacht hat.
Ja.
Ich wollte auch, danke für den Vortrag, ich wollte kurz in Schutz des Arjunas mal sagen. Also weil wir so lesen, vor allem vielleicht die erste Zeit, wo man die Worte ist und guckt, oh, der Arjuna, der ist ein Loser sozusagen. Ne? Aber es ist dann der Arjuna, der war der beste Kshatriya überhaupt in den Zeiten. Und seine Schwäche in dem Sinne sind dann von Krishna so extra gestaltet, dass er so ohnmächtig war und verloren, so seinen Bogen verloren und alles andere und Tränen und war komplett, also depressiv geworden. Das ist so extra von Krishna fasziniert oder beziehungsweise organisiert war, damit wir jetzt Margarita was erfahren. Genauso mit Maharaj Parikshit, mit Srimad Bhagavatam, ne, wo der das Vergehen, der beste König der Zeiten, was er jetzt dann damals mit dem Brahman gemacht hat, mit der Schlange gemacht hat, das war auch nicht zu erwarten. Das war so ein Spiel, wo keiner was gedacht hat. Also auf jeden Fall, dass wir alles lesen, die Momente davon, Arjuna, es ist nur Lila von Krishna, damit wir jetzt hier sitzen und das Ganze besprechen.
Ja. Das ist auch sehr schön zu lesen. Also ich kann euch nur empfehlen, lest das Mahabharata, wo wir auch erfahren, was Arjuna überhaupt für eine Persönlichkeit ist. Ne? Und also unglaublich, was da für ein Charakter beschrieben wird. Ne? Also
und zu den Gedanken, genau, dass wir für die Gedanken nicht bestraft werden, also würde ich halbieren, weil es gibt schon viele Devotees, also bei mir auch, passiert öfter, selbst auch wenn du anfängst zu denken, nicht schon gedacht hast, und anfängst zu denken, irgendwas aus dem Weg, wie es nicht gerade ist, dann spürt man gleich Reaktion. Also ich würde schon sagen, dass wir in dem Alter jetzt noch sind, also nicht ganz Kali Yuga Zeit noch, wo wir doch ein bisschen was schon merken können. Und das ist gut eigentlich, ne, für unsere Entwicklung.
Ja, also das sollte jetzt auch keine Entschuldigung oder keine, ne, also denkt, was ihr wollt. Nee, also das ist schon ein heikles Thema. Und ich habe das auch schon öfters erfahren, ne, wenn man irgendwie so rumläuft und im Geist so die dunklen Wolken so sich zu ziehen, dann kriegt man manchmal auch schon direkt gezeigt, hey, pass mal auf, jetzt musst du aufpassen.
Genau, das ist die eine Sache.
Wenn du jetzt nicht aufpasst, dann entwickelt sich es bald weiter.
Und die zweite, genau, wenn wir so anfangen zu denken, also ein bisschen krumm zu denken, dann in der Zeit, wenn die Gedanken immer wieder verfolgen, in den Kopf reingehen, in der Zeit, die werden ja umgesetzt. Ne? Weil erstmal denkt man und dann setzt das in Tat ein. Und das ist die Gefahr. Deswegen müssen wir trotz dessen immer versuchen, klares oder sauberes Bewusstsein, sauberes Geist zu behalten. Bei allen Situationen, egal was es ist, jetzt war Krishna ist überall, materielles Leben, ja okay, aber wir sind ja eine spezielle Welt, wie eben in der Sita zitiert hat, so aus der Lecture YouTube. Deswegen, das ist genau auch, oh. Und genau, wenn man das kontrolliert hat, dann ist schon man auf einem Part, wo er sagt, okay, oder wo er fühlt, okay, ich bin im Krishna-Bewusstsein, weil diese kleinen Nuancen, wo du die Sauberkeit verlierst, also dein Sadhana nicht anhältst, die Gedanken sind falsch, Japa ist halb so, mache ich irgendwann später. Schirrupadbücher, naja, lese ich morgen. So, und die ganzen kleinen Bausteine bauen uns eine Mauer auf, wenn wir die nicht betrachten, nicht sauber halten. Eigentlich.
Ja, guter Punkt. Und das müssen wir manchmal auch durch unsere Erfahrung lernen, ne? Dass wir halt merken, oh, das hat jetzt nicht funktioniert. Ne? Wenn ich diese negative Haltung vielleicht gegenüber die Devotees habe, dann bringt mich das nicht weiter. Ne? Aber auch hier, ne, das ist auch das Prinzip des höheren Geschmacks. Ne? Wenn ich jetzt merke, ich habe ein Problem mit einem Devotee, dann kann man auch versuchen, im Sinne des höheren Geschmacks zu sehen, ja, was sehe ich denn Gutes an dem Devotee? Ne? Was macht er denn, was ich wertschätzen kann? Ne? Allein, dass er sich Krishna zuwendet, das ist ja heutzutage so selten. Ne? Jemand zu finden, der sich überhaupt erstmal mit Gott beschäftigen möchte oder sich die Frage stellt, gibt es ein Leben nach dem Tod oder sowas, also diese Basics, das ist schon mal sehr selten heutzutage. Ne? Das ist sogar noch ein ja, oh danke, das kann ich gar nicht finden, das schon das ist ja schon, also man kann diese mentale Hygiene betreiben, ne, wenn man halt versucht auch mal die guten Seiten zu sehen. Ne? Ich weiß nicht, wie lang wollen wir noch machen?
Ich wollte nur auch was. Ja. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Danke für Ihre Vorlesung. Das ist ein tiefgründiges Thema für uns alle. Und gerade jetzt über Geist, was jetzt die Votis auch gesagt hat. Wir lernen ja, wir sind in bestimmten Gewohnheiten erzogen, wie wir im Geiste sind. Und das ist ja schon richtig. Wenn wir transformieren die Gewohnheiten von negativen Gedanken zu positiven, sagt man, ja, dass man, könnte man auch, wenn Sie dann nächstes Mal zu uns kommen, noch eine Vorlesung geben, wie wir diese Gewohnheiten transformieren können. Das ist da, wenn es auch erst wie ein künstliches Schema für uns aussieht, aber das können wir dann mit Intelligenz nachvollziehen besser. Ja, wie wir transformieren, sagt man ja in der Sprache von Devotees, wie wir transformieren negative Samskaren zu positiven Samskaren. Und da fängt ja schon im Geiste das an. Wie wir den Geist Feind zu Geist Freund transformieren. Und was Sie heute schön angesprochen haben, für diesen, wie können wir den hohen Geschmack entwickeln, wie können wir diese besonderen Momente des Glückes nicht verwechseln mit sentimentalen Emotionen. Und da ich auch ein lange karmisches Leben habe, kann man dann, in jeder hat dieses karmische Leben, und wir haben ja im menschlichen Körper so viele Erfahrung in menschlichen Liebe und in menschlichen Trennung. in allen Aspekten des Lebens. Und da kann man ja gucken, und Krishna ist was Besonderes. Er möchte ja, wenn er den hohen Geschmack mal, ja, Japa ist nicht so gut. Er möchte ja nur die Trennung bei uns so stark machen. Das war ja auch dieser Fall mit Narada Muni. Ja, er hat ihn einmal nur gesehen und da wollte er immer wieder ihn sehen. Aber dann Krishna hat gesagt, nur mit der Stimme, beruhig dich, in diesem Leben bekommst du mich nicht mehr zu sehen. Weil ich möchte, dass du die große Trennung erfährst, was diese Liebe immer noch weiter und tiefer und intensiver macht. Und diese Richtung noch meditieren, ich glaube, das sind so schöne Emotionen, die bei uns dann kommen, die auch wirklich dann aus dem Herzen kommen. Ja, wollte ich das nun noch mal so ergänzen. Aber danke für Ihre Vorlesung. Eventuell nächstes Mal bitte ich um dieses Thema, das ist sehr, ich finde, das ist sehr zeitlich für die Devotees sehr wichtig, wie man mit dem Geist wirklich umgeht. Ja? Mit negativen Gedanken, die dann unsere Askese der Sprache ist dann manchmal weg. Und dann sind die Taten auch nicht so, dass wir in diese Tugend mehr gehen. Ja? Das ist jetzt so ein Wunsch für die Votis, diese Themen sind sehr wichtig. Danke.
Sie haben gesagt, dass es gibt Phasen, wo man Geschmack hat und es gibt Phasen, wo man keinen Geschmack hat. Und dass es Krishnas Plan ist. Und meine Frage ist, warum gibt es eine Idee oder steht das irgendwo in Schriften, warum das so sein sollte?
Ja, also mein Ansatz wäre, ich würde auch gerne das vielleicht erinnern die Bodhis noch auf was zu sagen, aber auch was du eben gesagt hast, ne, das hat diesen ein Aspekt, könnte man sagen, dass man halt dieses Verlangen entwickelt, wieder halt diesen Geschmack zu bekommen. Also du hast diesen Geschmack, dann ist er weg und du merkst, mir fehlt was. Und das kriege ich, das konnte ich irgendwie nur mit Krishna kriegen. Also du versuchst es vielleicht noch irgendwie anders, aber eigentlich merkst du, das scheint nur mit Krishna zu gehen. Also wir jetzt mal eine ganz einfach, also wir haben das Beispiel von Narada Muni, dass Krishna erscheint und dann weg ist. Dhruva Maharaj war auch das Gleiche, glaube ich, nur dass er ihn kurz offenbart hat und dann weg. Ja, ich würde das einfach so ganz kurz von meiner Seite aus, ich weiß nicht, ob dir das was an, aber vielleicht weiter nach der Salvora oder wie das hier?
Man sollte denken an das Königin Kunti sagen. Also Königin Kunti sagt,
Krishna, gib mir mehr Probleme, schick mir mehr Probleme. Weil wenn ich Probleme habe, dann automatisch werde ich an dich denken. Also das ist etwas, das wir nicht gelernt haben, ne, weil wir so stolz, unser falsches Ego. Aber wir müssen lernen, mutig zu werden. Krishna will, dass wir mutig werden und dass, wenn wir ganz tief, ja, ich kann das sagen vor Erfahrung, weil ich so krank war, wenn man schon so tief ist, ne, dann sagt Krishna, bitte helf mir. Ich habe viele Fehler gemacht, ich habe so viele Vergehen gemacht, Entschuldigung, alle Devotees und so. Aber auch das, okay Krishna, in dieser Form kann ich an dich denken. Und in dieser Zeit, wo ich sehr krank war, habe ich gedacht, die Devotees sind so barmherzig, ne? Weil sie haben so viel gebeten. Die bitten, die chanten Hare Krishna vor die Devotees, die nicht chanten können, weil sie so krank sind. Ja? Und dann war ich so dankbar, so alle Devotees, die Harinam machen, die dienen in der Altar, alle Devotees, die gibt es, weil dann habe ich gedacht, danke, dass es Krishna bewusst das gibt. Ne? Und diese demütig zu werden, das müssen wir lernen. Und das ist nicht einfach. Ne? Das wollte ich sagen.
Von außen betrachtet ganz schön hart.
Ja.
Okay. Und oft, ne, gibt es ja auch in deutschen Pokal. Nachher bist du schlauer. Oft weiß man es halt erst einfach nach, oder man merkt nachher, was denn das jetzt eigentlich sollte. Wenn man drin steckt, was soll das hier? Ich versuche doch. Ich mache doch alles. Aber warum? Und noch einen drauf. Ne? Also, Krishna, bist du wirklich so grausam? Aber man braucht auch wirklich Geduld. Das habe ich auch gemerkt. Ja, man muss wirklich. Ja.
Das ist das, was hält wahrscheinlich. Die Geduld. Dankeschön.
Warum?
Erstmal wollte ich bedanken für die Lecture. Und zweitens, ich wäre dankbar, wenn Sie zwei Wörter über die Turiya sagen können. Das gefehlte, also State of Consciousness.
So, das habe ich gerade
abgesprochen. Über die Turiya.
Turiya?
Turiya ist die, also wir haben drei bekannte oder vier bekannte State of Consciousness. So, erste ist das, wo wir jetzt alles tun, alles laufen so. Zweite ist das, wenn wir schlafen und wir träumen. Denn wir träumen schon, aber wir sind assoziierend mit uns. Also unser Ich ist da. Und dritte ist das, wenn wir dieses tief schlafen, denn wir sind total los von alles. Also selber von Ich. Aber die vier, diese Turiya, was ich habe neulich gelesen, können Sie davon was sagen?
Eigentlich bin ich mir nicht so sicher, ob ich genau das Thema treffe.
Was ja, das ist ein bisschen abseitig, ja.
Also ich hab neulich nur gelesen, genau was du gesagt hast, diese verschiedenen Arten von Bewusstseinszustand. Und dass wenn du halt in diesem Tiefschlaf bist, dass du dich halt nicht mal mehr mit dem feinstofflichen Körper auch identifizierst. Aber da bewege ich mich auf dünnem Eis. Da sage ich jetzt lieber mal nichts dazu, weil ich nicht genau weiß, ob ich diesen Punkt jetzt treffe. Also,
okay, danke.
Ich kann zu diesem Punkt nur aus ärztlichem Beruf was sagen. Ich war im Schlaflabor 1993 hier im Großsatzdorf, ist ja auch ein Schlaflabor für Schnarchenpatienten mit Schlafapnoe-Syndrom. Und da habe ich die Phase von Traum durch Elektroenzephalographie gelernt. Und das sind zwei oberflächliche Phasen, und dann Traumphase, REM-Phase und drei tiefe Phasen von Schlaf. In tiefer Phase von Schlaf, jetzt wissenschaftlich belegt ist das, in tiefer Phase ist diese Elektroenzephalographie, das heißt diese Wellen, genau gleich wie bei einem neugeborenen Baby und wie bei einem Menschen, der weit spirituell fortgeschritten ist, der gerade in Mantra-Meditation oder in tiefen Gebet ist. Und das sind wissenschaftliche Belege durch Enzephalographie. Das heißt, bei neugeborenen Baby, bei einem fortgeschrittenen spirituellen Menschen, der gerade in Meditation, in Verbindung mit Gott durch Gebet ist und in tiefer Phase des Schlafes. Das heißt, es ist sehr wichtig, diesen tiefen Schlafphase zu haben, wo wir dann diese Energie, diesen Limit, was wir für diese jetzt Inkarnation haben, bekommen. Und diese Schlafapnoe-Patienten bekommen diesen tiefen Schlaf nicht. Deswegen schlafen sie immer tagsüber, bei Zeitung lesen, diese LKW-Fahrer schlafen ein, weil das ist ein ja, noch körperliches und psychisches Problem. Okay, das ist jetzt, was ich nur ich habe jetzt diese Kapitel auch nicht genau gelesen, aber was ich jetzt so aus meiner Praxis erfahren habe.
Ich habe auch mal, also das ist ja eigentlich nur ja vom Fach, also ich weiß nicht, ob es deine Frage ein bisschen.
Ja, also das ist schon bekannt. Was interessant war, dass diese vierte Stadt, also diese vierte Stadt, Turiya, also war neu für mich, und das war, ja, was ist noch interessanter ist, dass unsere. Also Eingang alles. Also ich weiß davon nicht viel, deswegen wollte ich fragen, ob jemand kann da sagen. Also drei Stadien
der, der, sind da ja qualifiziert. Das Stadium des Krishna-Bewusstseins, ja, des spirituellen.
Ja.
Das ist die Brahman-Phase.
Ja, das kannst du sagen. Ja, also ja, wenn man das, wenn man das so sieht, also dieses Bewusstsein, ohne jetzt von den Gunas zum Beispiel beeinflusst zu werden, diese Brahma-Buddha-Ebene, wo man halt frei ist von Glück, also diesen Klagen und freudvollen Zustand, ne? Dass das also wirklich schon so weit davon entfernt ist, nicht mehr materiell, dass dein Chitta, dass dein Bewusstsein nicht mehr materiell erregt wird. Das habe ich gerade vorhin einen schönen Vers dazu gelesen, glaube ich. Muss ich mal kurz gucken. Ich schaue mal kurz, ob ich diesen Vers finde. Also, da kann man natürlich eine ganze Vorlesung drüber geben.
Bhumirab, 7, 5, 6, Bhumirab und Alobayo, dann Aparyam Itastran, Yam Vidime Prakriti Param, das ist das 7 oder so. Über der Materie-Energie gibt es noch eine spirituelle Energie.
Sag nochmal bitte den
7 und 8. Kapitel 7, Vers 7.
Ja, 7 und 8 ist mehr Rasu haben abzukaufen.
Ja, davor.
Ja, also ich denke, die Frage kann man auf so viele Arten beantworten. Mir ging es jetzt erstmal darum, über dieses Thema Glück und höherer Geschmack. Und ich denke, da kann man jetzt sehr viel darüber erzählen, aber vielleicht bin ich auch nicht die beste Person dafür. Deswegen
7, 4 und 5. 4 und 5. Kapitel 7, 4 und 5.
Schauen wir mal. 4 und 5. Erde, Wasser, Feuer, Luft.
Ja, und dann 5, insbesondere Turia ist Vers 5.
Neben dieser niederen Energie, O stark Amida Arjuna, gibt es eine andere Energie, eine höhere Energie, welche die Lebewesen umfasst, die die Reichtümer der materiellen niederen Natur ausbeuten. Ja, also da geht es ja eigentlich darum, dass wir als Seele ja eigentlich nichts mit dieser materiellen Welt zu tun haben. Dass das wirklich eine Bedeckung ist, die uns eigentlich fremd ist. Ne? Und dass alles, was auf dieser Ebene, auch auf dieser feinstofflichen Ebene von falschen Ego, vom Geist, Intelligenz. Was da passiert, ist eigentlich nur unsere Bedeckung. Ne? Und auf dieser Brahma-Bhuta-Ebene sind wir im Bewusstsein halt nicht mehr davon beeinflusst. Ne? Wir sind also praktisch in unserem spirituellen, reinen Bewusstsein verankert. Und ja, aber ich denke, dabei würde ich es jetzt auch einfach mal belassen. Okay, dann kommt jetzt noch ein bisschen Kuba. Kuba, okay. Hare Krishna, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hare Krishna.